Salonfähig. Heute zu Gast ist bei mir Lothar Hay. Er ist Fraktionsvorsitzender der SPD im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Das Ganze seit 1998, wenn ich mich nicht irre. Er ist Familienvater, hat drei Kinder und wohnt mit seiner Frau und seinen Kindern in Flensburg. Herzlich willkommen, Lothar Hay. Wie wird man eigentlich Politiker?
Gute Frage. Ich habe mich schon als Schüler, als ich in Nordfriesland zur Schule ging, sehr für Politik interessiert. Dann musste ich, weil es in Nordfriesland keine Möglichkeit gab, Abitur auf den zweiten Weg zu machen, nach Flensburg gehen, zum Wirtschaftsgymnasium. Dort hatte ich dann einen Lehrer, der war später Landtagsabgeordneter, war sozusagen mein Vorgänger, Uwe Gunnesen. Den hatte ich in Naturwissenschaft. Und die meiste Zeit haben wir uns über Politik unterhalten. Das war die Zeit zwischen 67 und 70, Studentenbewegung in Deutschland. Man wurde noch stärker politisiert. Und wir hatten damals nicht die volle Anerkennung unseres Abiturs. Wir durften nur in Schleswig-Holstein studieren, außerhalb durften wir nicht, außer Wirtschaftswissenschaften. Und dann haben wir mal unsere Fächer verglichen mit denen der anderen Gymnasien und dabei festgestellt, dass wir also eigentlich viel mehr machen mussten. Und dann haben wir für die volle Anerkennung unseres Abiturs gestreikt. Und ich war dann einer derjenigen, die da mit an der Spitze standen. Und da habe ich festgestellt, wenn man sich engagiert, kann man was bewegen. Und von dort war es nur ein kurzer Weg in die SPD, bedingt auch durch die Lehrer, die ich hatte, die uns zwar nicht irgendwo beeinflusst hatten, aber in meiner Klasse war es nachher so, ich glaube, dass fast die Hälfte bei der SPD landete. Tja, von da aus ging es dann weiter.
Zu den Fähigkeiten eines Politikers gehören ja bestimmte spezielle Dinge, zum Beispiel so ein Fundus von Möglichkeiten, sich zum Beispiel Dinge zu merken, Personen zu merken. Könnte es vielleicht sein, dass du davon überproportional viel in deinem geistigen Fundus hast?
Also man sagt mir nach, dass ich ein unwahrscheinlich gutes Gedächtnis habe, zum Leidwesen vielleicht sogar meiner Mitarbeiter, dass ich mir manchmal Dinge noch gemerkt habe, die ich schon lange wieder vergessen habe, dass ich dann plötzlich frage, sag mal, hast du eigentlich die Kopie für die Kollegin XY gemacht? Und dann fängt meine Mitarbeiterin und überlegt, ich sage, das habe ich dir vor 3,5 Wochen gesagt. Und das ist vielleicht eine Eigenschaft, die ich habe. Und ich kann mir sehr gut Menschen merken. Das hat vielleicht was mit meinem Beruf zu tun. Also ein Lehrer, der nicht in der Lage ist, sich bei vielen Klassen, die er hat, die einzelnen Schüler genau zu merken, der kann eigentlich auch keine vernünftigen Zensuren, keine Beurteilungen geben. Das sind so ein paar Eigenschaften. Da gibt es vielleicht auch noch die Eigenschaft, dass ich vielleicht jemand bin, der sehr akkurat sein kann und sein muss. Früher hat man mir nachgesagt, ich hätte einen gewissen Hang zu Pedanterie, aber ich glaube, das habe ich abgelegt.
Das heißt, Beruf, du bist vom bürgerlichen Beruf her Lehrer, das ist richtig. Ja. Hauptschullehrer, wenn ich das richtig verstanden habe. Und seit 8 Jahren aber im Landtag. Das heißt, mit anderen Worten, fühlst du dich noch als Lehrer?
Na, ich bin ja seit 1992 schon im Landtag. Seit 8 Jahren bin ich Fraktionsvorsitzender. Also ich habe immer natürlich noch Beziehungen zu ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Aber als Lehrer fühle ich mich deshalb schon nicht mehr, kann man sich ausrechnen. 92 habe ich das letzte Mal in der Schule unterrichtet, wenn ich mal von ein paar Stippvisiten absehe. Und das ist natürlich jetzt schon zu dem Beruf eine ganz gehörige Portion Distanz, die man dort hat. Was nicht heißt, dass also man sich da nicht reinempfinden kann. Aber wenn ich jetzt wieder in die Schule zurück müsste oder wollte, das wäre ein Neuanfang. Da kann ich nicht sagen, ich habe das alles wunderbar gekonnt. Dann fange ich von vorne an.
Würdest du dir das noch zutrauen?
Also wenn ich gut drauf bin, sage ich ja. Wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, naja, ich bin nicht mehr 42 wie 1992. Ich bin inzwischen fast 57. Und das ist ein harter Wiedereinstieg dann. Also ich glaube, ich hätte Probleme.
Liegt das auch daran, dass die Kinder und die Schüler sich verändern? Also nicht nur sozusagen deine eigene Person im Beruf, sondern auch die Kinder und die Schüler, die ganze Gesellschaft?
Also glaube ich, habe mich verändert. Ich würde viele Dinge auch anders sehen. Wenn man so lange draußen gewesen ist, dann hat man vielleicht auch einen anderen Blick. Auf der anderen Seite, das sehe ich ja nur bei meinen eigenen Kindern, wenn die dann so aus der Schule berichten, würde ich sagen, die Menschen haben sich auch die Schüler haben sich auch verändert. Ob ich damit klarkommen würde, ja, das würde dann der Unterrichtsalltag zeigen. Aber ich würde es nicht so gerne auf den Versuch ankommen lassen.
Reden wir von dem Privatmann Lothar Hay. Über den liest man ja sehr wenig, man sieht auch sehr wenig. Und selbst wenn man im Internet jetzt so rumsurft, was ja heutzutage wirklich angesagt ist, wenn man so jemanden zu Gast hat, man findet wenig über den Menschen Lothar Hay. Du bist Familienvater, hast 3 Kinder, 2 Töchter, 1 Sohn, wenn ich das richtig verstehe. Wie alt sind die, wenn ich fragen darf?
Also meine älteste Tochter ist 29, meine zweite Tochter wird demnächst 27, mein Sohn ist 20.
Ah ja. Und was machen die beruflich?
Meine älteste Tochter ist Kinderkrankenschwester in der Diakonissenanstalt. Meine zweite Tochter studiert zurzeit an Uni Flensburg, Mathematik und Biologie, möchte gerne Lehrerin werden. Mein Sohn steht kurz vor dem Abitur am Förde-Gymnasium und sein derzeitiger Wunsch ist ebenfalls Lehrer werden und einfach ist Biologie.
So liebe ich das. Politiker und Lehrer gleich knallhart. Fakt, Fakt, Fakt auf hintereinander. Wunderbar. Hast du Hobbys? Mal ganz blöd gefragt. Also Poesiealbum-Fragen. Hast du Hobbys? Angelst du gerne? Fährst du gerne Fahrrad? Wanderst du gerne in der Schwäbischen Alb?
Also wenn ein Politiker sagt, er hat Hobbys, dann ist mal die zweite Frage, die man mal ehrlich beantworten muss, hat er überhaupt Zeit dafür? Wenn ich freie Zeit habe, was ja vorkommt, dann höre ich sehr gerne Musik. Wenn ich Urlaub habe, lese ich gerne, aber ich muss immer auch das Gefühl haben, ich kann ein Buch auch wirklich zu Ende lesen und nicht anfangen und dann ein paar Wochen später weitermachen. Ich bin gerne im Garten, wenn ich die Zeit dafür habe, aber da muss man natürlich vieles auch machen. Ich verreise gerne, das war es dann aber auch schon. Ich habe früher gerne Fußball gespielt, auch beim FC Landtag, aber nach 2 Meniskusoperationen und diversen Problemen im Bandscheibenbereich sollte man lieber die Finger von solchen nicht mehr altersgemäßen Sportarten lassen.
Wie sieht denn eigentlich so ein Alltag aus, von dem du redest? Also hat man da wirklich so wenig Zeit? Bist du viel unterwegs oder sprichst du viel mit den Menschen oder bist du mehr im Landtag eigentlich unterwegs?
Also ich versuche möglichst immer eigentlich auch rauszukommen. Also Kiel, wenn man nur im Landtag sitzt, besteht sehr schnell die Gefahr, dass man das schon für den Nabel der Welt hält. Das ist eine ganz große Gefahr. Und deshalb versuche ich möglichst auch ins Land zu fahren, also indem ich in Betrieben zu Gast bin, dass ich Veranstaltungen besuche, dass ich Gespräche führe. Ich warte auch nicht darauf, bis mich ein Unternehmen einlädt, sondern ich gucke mal regelmäßig in die Zeitung rein, wo gibt es neue Unternehmen, wo gibt es alteingesessene Unternehmen, wo ich noch nicht war. Und so kommt man dann rum und kriegt auch ein ganz anderes Bild von dem Leben in Schleswig-Holstein. Und das mache ich von Lauenburg bis List und von Flensburg bis Fehmarn. Also das ganze Land bereise ich irgendwo. Da kommen dann schon etliche Kilometer zustande. Und was den Ablauf betrifft, gut, man kann nie ein Wochenende planen, weil man immer davon ausgehen muss, es kommt irgendetwas dazwischen, sehr kurzfristig. Es ist in einer Koalition immer so, dass plötzlich ein Koalitionsausschuss kommt, wenn man dann eigentlich meinte, man hätte mal einen freien Tag und könnte mal alles Mögliche machen. Und damit muss natürlich auch die Familie klarkommen, ne? Dass man auch oft abends unterwegs ist. Die Parteiveranstaltungen finden abends statt, Verein- und Verbände tagen abends. Im Januar geben sich die Neujahrsempfänge die Klinke in die Hand. Die finden im Regelfall auch abends statt. Und dann ist man natürlich auch oft noch außerhalb von Schleswig-Holstein unterwegs als Fraktionsvorsitzender, dass man dann in Berlin sich trifft zu irgendwelchen Sitzungen, dass man Fraktionsvorsitzendenkonferenzen hat, die immer in einem Bundesland stattfinden, von Sachsen rüber Richtung Saarland. Also insofern übernachte ich aus meiner Sicht zu häufig im Hotel. Und wenn man im Urlaub dann auch im Hotel noch ist, man freut sich, wenn man mal zu Hause schlafen kann.
Kannst du als Politiker noch unterscheiden, Beispiel, du fährst nach Lübeck und schaust dir ein fleischverarbeitendes Gewerbe an. Kannst du noch unterscheiden, ob du das machst aus eigenem Interesse, aus Wahlkampfgründen, aus Präsenzgründen der Partei gegenüber oder aus Interesse, also wahrem Interesse, also wirkliches Interesse? Oder ist das ein Mischmasch, den man gar nicht mehr auseinander dividieren kann?
Doch, also ich glaube, dass ich das sehr genau unterscheiden kann. Ich mache die Besuche ja nicht nur in Wahlkampfzeiten. Wir haben also fast jedes Jahr irgendeinen Wahlkampf, 2008 Kommunalwahl, 2009 Europa- und Bundestagswahl, 2010 haben wir Landtagswahl. Wenn man nur immer kurz vor Wahlen kommt, dann wird man auch gar nicht mehr reingelassen und kriegt auch keine Einladung mehr. Wenn man das regelmäßig macht, dann gibt es natürlich immer Überlegungen, was machst du? Also ich mache jedes Jahr eigentlich eine Sommertour. Da gucke ich immer, was ist für mich interessant. Gebe ich ja zu, dass ich natürlich dann ganz gerne auch in Nahrungsmittel, Lebensmittel verarbeitende Betriebe gehe. Esse vielleicht manchmal zu viel auch. Auf der anderen Seite interessiert mich immer alles, was in irgendeiner Form mit technischer Weiterentwicklung zu tun hat. Also Werften finde ich immer faszinierend, aber auch Betriebe, die, ich war mal in Lübeck, in einem Faltschachtelwerk oder
in einem, bitte was?
Ein Faltschachtelwerk. Die stellen Kartonagen für alles Mögliche her. Ist ein alteingesessener Betrieb in Lübeck und bin immer ganz erstaunt, wenn dann also Abgeordnete, die eigentlich vor Ort zu Hause sind, diesen Betrieb gar nicht kennen oder dass ich in Lübeck nicht Niederegger besucht habe, sondern eine Firma Loons, die also für Ökoläden Marzipan mit einem Bioland-Siegel herstellen. Das ist natürlich hochinteressant so etwas. Auf der anderen Seite habe ich mal im Lauenburgischen eine Firma Bockholt besucht. Das ist ein Modellbahnhersteller, die stellen also Lokomotiven her, des größeren Maßstabs, größer als die Spur 1, Einzelanfertigung, wo die einzelnen Lokomotiven so 5.000 Euro aufwärts gucken. Das ist wirklich Feinmechanik bis zum geht nicht mehr. Das ist natürlich faszinierend sowas. Gut, Dann kann es auch sein, dass ich plötzlich bei der Aquakultur rumturne oder ja, was es so gibt. Oder im Handwerksbetrieb. Nicht? Demnächst steht an, dass ich morgens zwischen 4 und 5 in einer Bäckerei zu Gast bin, um mal zu gucken, wie es dort morgens aussieht.
Das machst du tatsächlich aus Interesse, aus Suche oder auch, weil du bei den Menschen sein willst, um klarzumachen, wir sind nicht nur Abgehoben, also demonstrativ sozusagen.
Also einmal bin ich neugierig, ich bin vom Sternzeichen her Zwilling, das sagen wir uns, glaube ich, nach den Zwillingen, dass sie immer neugierig sind. Ich möchte immer ja, meinen Horizont erweitern. Auf der anderen Seite möchte ich nicht irgendwann darunter leiden, dass ich nur noch in Kiel rumhänge und meine, wenn ich mit seinesgleichen oder meinesgleichen verkehre, das sei schon also die wahre Welt, sondern ich will raus nach draußen. Ich sage immer, geht raus aus dem Landeshaus, da tobt das wahre Leben, im Landeshaus nicht.
Du sprachst vorhin an, dass du sehr viel Lebensverarbeitende in der Studie anschaust. Kann es sein, dass deswegen du im letzten Jahr mehr auf Bionahrung umgeschaltet hast?
Das hat einen ganz anderen Hintergrund. Meine Mitarbeiter beobachten das mal sehr interessant, was ich so mitbringe, wie in der Landtagssitzung. Und dann kommt dann ein Bioland-Joghurt und ich nehme mein Brot immer mit nach Kiel. Und da erzählt ihnen immer, was ich dann vielleicht ab und zu auch mal selbst mache. Also diesen Hang zu dem Ökologischen, den habe ich schon gehabt, als andere davon noch gar nicht redeten. Das war schon, ich glaube, in den 70er Jahren habe ich den ersten Komposter gehabt. Da haben andere mich für verrückt erklärt. Hat auch etwas zu tun, ich komme ja von der Westküste und meine Großeltern haben einen großen Garten gehabt. Und da merkt man es schon, ob eine Wurzel aus dem eigenen Garten kommt oder aus einem Supermarkt, ohne dass es dort ein Bioland-Siegel oder ein Demeter-Siegel gibt. Und insofern, ja, versuche ich mich vernünftig zu ernähren, aber dass ich dabei abgenommen habe, kann ich auch nicht sagen.
Literatur. Mir wurde zugesteckt, dass du Theodor Fontane und Hesse-Fan bist.
Also Theodor Storm?
Theodor Storm, Fontane. Ja. Fontane wäre auch hübsch.
Ja, oder unterm Birnbaum oder Herr von Rippeck auf Rippeck im Havelland. Nein, ich bin Theodor Storm-Fan und Hermann Hesse. Theodor Storm ist eigentlich verwunderlich, wenn jemand in Husum zur Schule gegangen ist, dann müsste er eigentlich Theodor Storm satt haben, weil wir jedes Schuljahr mindestens eine Novelle gelesen haben. Dann gab es natürlich die Gedichte und trotzdem bin ich Theodor Storm-Fan geworden oder auch geblieben. Das hat etwas damit zu tun, dass seine Lyrik, mit der ich sehr viel anfangen kann, ja nicht nur für mich also, ja, ein Spiegel darstellt der Landschaft, der Menschen in Nordfriesland, den ich mich ja immer noch verbunden fühle. Man bleibt ja zeitlebens dann irgendwo Nordfriese. Aber auch die Novellen, die er geschrieben hat, auch wenn sie überwiegend natürlich dann ja in der Vergangenheit spielen, im ausgehenden 19. Jahrhundert oder vorher, wenn er historische Themen aufgegriffen hat. Aber da kann ich sehr viel mit anfangen. Auch die Sprache. Und das hat mich geprägt. Und ich habe auch, als ich 1986 Stadtpräsident wurde, musste man ja auch mal ein paar kluge Bemerkungen zum Schluss machen. Da habe ich dann auch aus einem Gedicht von Hermann Hesse, von Theodor Storm zitiert. Ja, und Hermann Hesse, Zugang Nazis und Goldmund, habe ich sehr früh gelesen, stand im Bücherschrank meiner Eltern, war noch nicht gelesen. Dann habe ich später natürlich Steppenwolf gelesen, das war Ende der 60er, musste man Steppenwolf lesen. Habe ich, glaube ich, nicht richtig verstanden. Naja, und dann später Siddhartha, mit dem Buch kann ich sehr viel anfangen. Weil man natürlich dann auch mal guckt, ja, findet man sich vielleicht selbst auch wieder irgendwo. Dann auch andere Werke von Hermann Hesse, auch die Lyrik. Und da gibt es ein Buch, das hat mich, glaube ich, doch stark beeinflusst, das ist Unterm Rad, wo ja also die Geschichte eines Schülers dargestellt wird in Maulbronn, der letztendlich dann auch zugrunde geht an den hohen Erwartungen. Und da habe ich vieles auch meiner eigenen Schulzeit wieder gesehen, diesen enormen Druck, der in den 50er und 60er Jahren noch weitergegeben wurde, auch, dass man geschlagen wurde, dass man nicht versagen wollte. Und das habe ich ja alles bei Hermann Hesse auch wiedergefunden. Insofern sind das zwei Dichter, ja, die mir sehr viel bedeuten.
Ist das nicht auch eine Parabel für deine jetzige Existenz?
Ja, wenn du mich so direkt fragst, würde ich sagen, stimmt. Hoher Erwartungsdruck, ja. Nicht versagen. Ja. Einmal versagen, gut, wird vielleicht noch verziehen, ein zweites Mal und dann wird man gnadenlos in die Wüste geschickt oder sonst irgendwo hin.
Wie kann ich als Fraktionsvorsitzender versagen?
Indem man Fehlentscheidungen trifft, das kann man sehr schnell machen. Man muss manchmal Entscheidungen treffen, wo man keinerlei Rücksprache halten kann. Manche stellen sich ja vor, dass man also ständig am Handy hängt und alle möglichen Leute befragt. Es gibt Situationen, da muss man sagen, so, ich treffe eine Entscheidung. Und dann hofft man, dass es die richtige war. Und bisher habe ich das Glück gehabt, dass ich da nicht große Bolzen gemacht habe. Auf der anderen Seite denkt man natürlich auch manchmal drüber nach in bestimmten Situationen, so, das war's, man will aufhören, aber dann wird man da vielleicht von anderen aufgefordert, von den eigenen Kolleginnen und Kollegen sagen, nee, jetzt nicht, jetzt kannst du den ganzen Stich lassen.
Was heißt Entscheidung? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Ich würde es mal versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen, weil das für mich auch eine der schwersten Entscheidungen war. Das war im Wahlkampf Landtagswahl 2000, 1999. Wir hatten einen neuen Pressesprecher eingestellt und ich kann deshalb auch darüber reden, weil es auch durch die Medien ging. Der hat dann ohne, dass er von mir das okay hatte, dass er mich informiert hatte, hat er versucht, an die Examensarbeit des damaligen Spitzenkandidaten der CDU Rühe ranzukommen. Er wollte das aus irgendeinem Grund, er kam aus NRW, wo eine andere Medienlandschaft war, ein anderer Umgang mit Menschen, wollte das irgendwo ausschlachten. Das kriegte ich raus und das war aus meiner Sicht ein grober Vertrauensverstoß, dass er mich nicht informiert hatte. Er hatte von mir auch nie das okay bekommen, so etwas. Das ist ein Stil, den ich nicht mag. Also in dem Privatleben anderer Menschen rumwühlen, auch wenn das ein politischer Kontrahent ist. Und da musste ich eine Entscheidung treffen und ich habe die Entscheidung sehr schnell getroffen. Ich habe mit ihm ein Gespräch geführt und sagte, ja, so ist das gewesen. Sag ich, weißt du was? Ich denke mal kurz drüber nach und dann kriegst du von mir die Entscheidung. Und dann habe ich ihm die Entscheidung mitgeteilt. Ich habe ihn sofort fristlos entlassen. Und das war eine harte Entscheidung, weil ich auch wusste, das würde für ihn vielleicht bedeuten, dass er nicht so leicht wieder einen Job bekommen würde. Aber trotzdem muss ich diese Entscheidung treffen. Ja, und dann anschließend diese Entscheidung dem Fraktionsvorstand zu verdeutlichen. Tragen die das mit? Dann gab es eine Sondersitzung der Fraktion. Ich kam zurück von der Insel Helgoland und da musste ich mir einiges anhören. Aber im Nachhinein war es aus meiner Sicht die richtige Entscheidung, hätte ich sie nicht getroffen. Ich glaube, dann hätten wir damals eine ganz schöne Geschichte bekommen, die auch gegen uns gerichtet worden wäre. Das ist natürlich auch geprägt durch die 87er-Geschichte, die Barschel-Affäre, Barschel-Pfeiffer-Affäre, dass man mit anderen Maßstäben rangeht. Aber für mich ist das Privatleben meines politischen Kontrahenten tabu. Da wühle ich nicht drin rum und wer so etwas macht, der hat uns nichts verloren.
Das heißt mit anderen Worten, du verfügst über einen bestimmten Apparat.
Das ja.
Wie sieht der aus? Pressesprecher?
Also ich habe eine Pressesprecherin, aber die arbeitet nicht nur für mich, die arbeitet für die gesamte Fraktion. Macht also die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Dann habe ich einen persönlichen Referenten, der ist also auch für ja, die gesamte Koordinierung der Arbeit mit den anderen Referenten zuständig. Referenten, das sind wissenschaftliche Mitarbeiter, die für bestimmte politische Fachbereiche zuständig sind, für Bildung, Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Gesundheit, Europa, Medien. Und dann habe ich natürlich noch eine Sekretärin, die also mein Büro leitet, die so Termine abmacht, die den Schriftverkehr macht, die mir die Eingänge vorbereitet, damit ich auch weiß, was ich zu lesen habe, die mir auch Kaffee kocht. Aber inzwischen weiß ich, dass ich mit mir Tee kochen soll, das vertrage ich besser. Und die mich manchmal auch abschirmt, wenn sie mitkriegt, dass das zu viel wird. Ich habe im Regelfall meine Bürotür offen und das heißt, da kann jeder reinkommen. Und dann macht sie schon mal die Tür zu, wenn sie merkt, ich komme nicht voran oder dass sie sieht, nee, jetzt muss man ein bisschen Ruhe arbeiten können.
Schreibt der Hesse-Leser Lothar Heil seine Reden selbst oder habt ihr da jemand, der sowas schreibt?
Ja, das macht mein Referent im Regelfall, also der Wolfgang Röttgers. Wir beide arbeiten seit 1999 zusammen. Wir sind, glaube ich, ein hervorragendes Team. Wir verstehen uns auch ganz gut. Und für einen Referent ist es natürlich nicht einfach. Er macht einen Entwurf für eine Rede. Man spricht vorher, was muss dort rein. Dann macht er den Entwurf und dann fange ich an und streiche was und schreibe wieder um. Und dann kriegt er das wieder zurück. Dann muss er wieder einarbeiten. Dann fällt mir nochmal wieder was ein. Das kann also schon sein, dass man also bis zu 10 Mal an einer Rede arbeitet, bis man sagt, okay, das ist sie. Und dann neige ich manchmal auch noch dazu, wenn ich dann gut drauf bin, dass ich mich ans Rednerpult stelle und dann fange ich an und halte die Rede total frei und dann fällt mir zwischendurch was viel Besseres ein. Aber das ist dann aber auch ja, Mut, vom Text wegzugehen.
Nun ist das eine typische Imbissbuden-Ecke-Frage. Die Leute stellen sich auch vor, dass die Redenschreiber schreiben irgendwas Anonymes und dein persönliches Stil, wie du reden würdest, taucht dann gar nicht auf in der Rede. Wie kann man denn sowas gestalten, dass der persönliche Stil, die Persönlichkeit drin auftaucht im Text?
Also der Referent muss natürlich wissen, wie ich rede. Entsprechend muss er das aufbauen. Also ich bin nicht derjenige, der in großen Schachtelsätzen redet. Da kommt dann der Hauptschullehrer durch. Also ein Hauptschullehrer, der in Schachtelsätzen redet, den verstehen die Schüler nicht mehr. Das heißt, kurze, knappe Sätze, eine bildhafte Sprache versuche ich mal zu haben. Ich denke immer, es muss nicht derjenige mich verstehen, der im Parlament sitzt, meine Kolleginnen und Kollegen, sondern es geht darum, dass mich die Leute verstehen, die oben auf der Zuschauertribüne sitzen. Das sind diejenigen, die nach draußen gehen und sagen, der Hai hat das und das gesagt. Das muss also mein Referent wissen. Na, und dann arbeite ich auch noch dran. Das heißt also, wenn mein Stil nicht so trifft oder wenn ich der Meinung bin, das ist nicht das, was ich sagen will, dann schreibe ich das um. Ja, und das ist dann so eine Teamarbeit. Und der Referent muss eben damit leben, auch, dass also letztendlich, wenn das eine gute Rede war, dann wird dem Fraktionsvorsitzenden auf die Schulter geklopft und der Referent kriegt von mir das Lob, aber er kriegt nicht das offene Lob dazu. Das ist hart. Aber das ist, glaube ich, bei vielen Reden scheinbar, das ist ähnlicher, wenn man also als Übersetzer arbeitet, ob das nun englischsprachige Literatur ist oder auch eine andere Sprache, dass man das versucht, kongenial zu übersetzen. Und neuerdings taucht man natürlich auf. Aber früher war es ja nicht mehr üblich, außer Schlegel oder so etwas, die da auftauchen als Übersetzer. Aber ich glaube, man sollte auch viel häufiger den Übersetzer in dem Fall nennen. Denn der hat das natürlich versucht, in die eigene Sprache zu übersetzen und auch vielleicht, ja, gerade bei Lyrik ist ja verdammt schwer. Aber jetzt schweife ich ab, weil ich heute Abend gerade mich mit einem Lyriker beschäftigt habe, Friedrich Herdegott.
Sagt mir jetzt gar nichts.
Nee, das weiß ich. Ich habe, der hat also nur drei Bücher rausgegeben, Lyrik, sehr humorvoll, sehr satirisch, von Tucholsky gelobt, von Thomas Mann gelobt. Ist ein bedeutender Übersetzer gewesen, französischsprachiger Literatur, André Gide. André Malraux hat er übersetzt, hat in der Schweiz gelebt, kommt eigentlich aus Oldenburg, ist in der Zeit des Ersten Weltkrieges Richtung Schweiz gegangen, dann nach Kriegsende zurückgekommen, fand sich in Deutschland nicht mehr zurecht in der Revolutionsphase und ist dann später von den Nazis noch verfolgt worden. Und das war auf einem Lyrikkalender von Deutschlandradio Kultur vom 6. Januar, und das fand ich so ein tolles Gedicht, da habe ich erstmal heute Abend ein bisschen gesurft. Wer ist das überhaupt, weil ich die nicht kannte? Ich lese ganz gerne Gedichte.
Du bist ein großer Jazz-Fan, wurde mir kolportiert. Du hast eine Riesensammlung zu Hause. Warum gerade Jazz?
Ja, warum? Weil das die Musik ist, mit der ich am meisten anfangen kann. Ich sage immer, Musik, also ich bin nicht festgelegt auf eine bestimmte Richtung. Das kann heute knallharter Rock sein. Das kann morgen Folk sein oder Weltmusik, das kann klassische Musik sein, aber die Musik muss die Saiten meiner Seele zum Klingen bringen. Das heißt also, je nachdem, in welcher Stimmung ich bin. Und Jazz ist etwas in der großen Bandbreite, wo ich am ehesten das Gefühl habe, dass ich mich da einfach hinsetze, mich mit von der Musik vortragen lasse. Und da gibt es also auch keine bestimmte Richtung, wo ich sage, die kann ich mir überhaupt nicht ertragen. Bei Free Jazz habe ich manchmal Probleme, das gebe ich zu, aber sonst, ob das Big Band Sound ist oder Cool Jazz oder Bebop oder Smooth Jazz, das kann ich alles gut ab.
Wie passt das zusammen? Wie passt das Leben als Politiker zusammen mit dieser feinsinnigen kulturellen Nase? Wie passt die Ellenbogenmentalität bei euch in euren Fraktionen? Ich weiß davon, dass da ordentlich gerungen wird, bis hin zu Fototerminen, wo man sich auch mal vom Foto ein bisschen wegstößt, diese alten Geschichten. Wie passt das zusammen mit so etwas ganz feinziseliertem Kulturellen?
Also ich glaube, das ist also einfach mein Wesen, mein Charakter. Ich bin, werde ich auch nicht bestreiten, wenn man mir das sagt, ich bin eigentlich ein sehr sensibler Mensch. Manche sagen, vielleicht bin ich auch übersensibel. Und Menschen, die so veranlagt sind, die haben, glaube ich, immer einen ganz leichten Zugang zur Kultur der unterschiedlichsten Art. Und ich bin auch schon früher ein großer Musikliebhaber gewesen, weiß noch, die erste Schallplatte, die ich mir gekauft habe. Und das ist für mich einfach auch, Politik ist manchmal ein knallhartes Geschäft, wo man sehr viel auch aushalten muss. Und das ist für mich dann ein Ventil, wo ich abschalten kann und auch vergessen kann. Das Schlimmste wäre ja für mich, wenn ich nach Hause komme, nach einem anstrengenden Tag, wo ich vieles vielleicht auch wieder mal verdauen musste und ich kann nicht abschalten. Das beschäftigt mich immer noch und Gott sei Dank habe ich die Fähigkeit, auch durch Musik oder auch, wenn ich mehr Zeit habe, durch Lesen eines Buches, einfach das alles zu vergessen, hoffe nicht zu verdrängen und auch mich einen anderen Blick wieder zu bekommen. Das Leben besteht nicht nur aus Politik. Politik ist eine Geschichte, die eine bedeutende Rolle in meinem Leben spielt, aber es gibt ein Leben vor der Politik, es gibt ein Leben nach der Politik, es gibt ein Leben mit Politik und es gibt ein Leben ohne Politik. Und irgendwann werde ich ein Leben nach der Politik ohne Politik haben.
Nun ist deine Karriere, dein Werdegang natürlich sehr knallhart. Mit 28 Ratsherr in Flensburg, nebenbei mal ganz kurz Lehrer geworden, ganz nebenbei. Mit 36 Stadtpräsident der Stadt Flensburg, beides unglaublich jung, finde ich, aus meiner Sicht und wie ich heute Kollegen heute kenne. Mit 48 Fraktionsvorsitzender, das ist natürlich eine ganz knallharte Schiene. Muss man da nicht einfach sehr hart gesotten sein?
Ich glaube, wenn ich unwahrscheinlich ehrgeizig wäre und sehr hart gesotten, hätte ich das gar nicht erreichen können. Dass ich 86 Stadtpräsident wurde, war nicht mein Ziel, sondern ich werde es nie vergessen, wie mich mein damaliger Fraktionsvorsitzender 82 fragte, Wir hatten nicht die Möglichkeit, mehr den Stadtpräsidenten zu stellen. Wir suchten also einen Stellvertreter und sagte, du hast für mich den besten schwarzen Anzug, du wirst stellvertretender Stadtpräsident. Da habe ich gedacht, also, der will mich auf den Arm nehmen. Da habe ich überlegt, also, okay, ich mache das. Und dann ergab sich das eigentlich, als 86 wir die stärkste Fraktion wurden, fragte mich, traust du das zu? Also ich bin 36, warum nicht? Und dann merkte ich natürlich, dass man also, ja, erwartete eigentlich einen Stadtpräsident, der musste schon weit über 60 sein, graue Haare haben, die habe ich natürlich sehr schnell bekommen. Aber das hat mich auch natürlich geprägt. Ich hatte plötzlich einen ganz anderen Einblick in viele Dinge, kam mit Menschen zusammen, wo ich normalerweise mit meinem Beruf als Lehrer nie in Kontakt getreten wäre. Und so ähnlich war das dann auch, als ich dann 98 Fraktionsvorsitzender wurde. Ich habe nicht von mir aus gesagt, so, ich will das unbedingt, sondern bin von Kolleginnen und Kollegen aus meiner eigenen Fraktion gedrängt worden, so, du musst jetzt deinen Hut in den Ring werfen, habe ich überlegt, war in Urlaub irgendwo im Süden. Und dann habe ich gesagt, okay, versuch's das mal, und hat geklappt und bringt viel Spaß. Aber es ist schon, wenn man drängt aus dem Kleinen, hat Stiller Jung was daraus geworden, ist es schon, man kann, also meine Eltern waren stolz darauf.
Ich habe hier im Internet einen Text gefunden, den wollte ich dir einfach mal vorlesen. Den kennst du wahrscheinlich. Ein Text eines Landtagskollegen, glaube ich. Nach den Reden gehe ich zu den inzwischen wieder eingerollten Transparenten, will den Kollegen der Umweltverbände meine Solidarität aussprechen. Wörtlicher Text: mit der SPD wird es keine Privatisierung des Landeswaldes geben. Freundliches Lächeln. Klar, dass du das sagst, aber danke. Es ist gut, sagt einer, dass Lothar Heil sich auch so geäußert hat. Ja, fügt eine andere hinzu, der hat mehr Kraft. Und dann sagt die Person, die einem der beiden großen Naturschutzverbände im Land vorsteht, mir, es ist klar, dass Sandra und du dafür stehen, den Wald nicht zu verkaufen, aber ist egal, was ihr sagt, ihr müsst das ja sagen, aber wenn der Lothar Heil das sagt, dann ist das richtig. Klingt jetzt ein bisschen wirr, was ich damit sagen will, und ich weiß es auch, dass es im Landtag so heißt, dass du einfach sehr viel Stärke vermittelst. Weil liegt das an deiner Herkunft aus dem Nordfriesischen, dieses Bodenhaftige, dieses nicht überdrehte, dieses vielleicht auch nicht diesen italienischen Einschlag der SPD folgende, dieses nicht das elegante folgende, sondern das bodenständig bleibende. Liegt's daran?
Da mag sicherlich etwas sein. Also ich glaube, ich habe nicht die Bodenhaftung verloren. Ich finde jetzt auch immer selbst, die Reaktion erstaunt mich manchmal. Wenn ich dann auf dem Harrislehrer Wochenmarkt einkaufe, kaufen Sie noch ein. Also ich muss auch von irgendetwas leben. Das mache ich ja nicht bewusst, sondern einfach, weil ich, ja, ich will auch sehen, wie das Leben also auch außerhalb der Politik funktioniert. Und dass ich Kraft vermittle, gut, bei 1,90 Meter und entsprechenden Übergewicht, wie so ein Kleiderschrank wirkend, habe ich manchmal den Eindruck, man kann sich hier mal den Rücken auch gut verstecken. Auf der anderen Seite, da muss auch manchmal ganz schön was ausgehalten werden. Aber jeder, der so nach draußen sehr stark wirkt, der hat auch mal so Schwächemomente. Und ich habe mich eigentlich auch nie geschaut, zumindest intern in der eigenen Fraktion auch deutlich zu machen, wenn ich eine Schwächephase hatte. Und das war natürlich ganz stark 2005, da mussten wir gemeinsam verdammt viel aushalten. Und ich habe natürlich ganz schön viel abgekriegt damals. Also insofern, das eine ist immer, dass man Stärke symbolisiert, aber dahinter ist auch immer das Spiegelbild, dass jemand auch schwach sein kann, und das darf man auch nicht verbergen. Ich glaube, dann, wenn man so auch den Menschen gegenübertritt, dann haben sie das Gefühl, der ist echt. Das ist nicht irgendwo antrainiert, schauspielerhaft. Ich finde es immer fürchterlich, wenn man mit Menschen zu tun hat, wo man merkt, das ist kein echtes Auftreten. Das ist ein, ja, mir gegenüber, weil ich nun Fraktionsvorsitzender bin, die können von mir eigentlich nichts erwarten. Also mag ich nicht. Dann soll mich lieber jemand kritisieren, als mit falscher Freundlichkeit mir gegenüber auftreten.
Wir reden vom 17. März 2005. Du hast das Stichwort gegeben. Ein großer Tag, dass mich das, ich meine das gar nicht sarkastisch. Ich glaube, und das ist auch eine Imbissbuden-Mentalität, glaube ich manchmal, ich glaube, dass viele Leute gedacht haben, bei der Abwahl von Heine Simonis, bei dem großen Verrat, schau mal, ist der Lothar Heil im Mittelpunkt. Du warst in allen Zeitungen, du warst in allen Sendern als Mittelpunkt sozusagen. Jetzt ist er ganz groß geworden. Ist das nicht toll? Wie war die Situation für dich?
Also ich habe das was wirklich in mir vorging, das habe ich, glaube ich, sehr spät erst realisiert, vielleicht irgendwann am nächsten Tag. Also am 17. März selbst konnte ich das überhaupt nicht fassen. Ich habe den Eindruck gehabt, also ich habe funktioniert wie so ein Uhrwerk, weil ich wusste, das und das muss jetzt gemacht werden. Und da rennen zwei Stockwerke an Journalisten möglichst ausweichend, um wieder eine Sitzung des Ältestenrates, dann in die eigene Fraktion. Die Fraktion, ja, dass sie nicht auseinanderbricht, zusammenhalten, Gespräche führen mit Heidi Simonis, mit anderen. Und dann stellt man plötzlich fest, das ist schiefgegangen. Trotzdem man eine Abstimmung in der eigenen Fraktion durchgeführt, eine geheime, nicht irgendwie so eine Scheinabstimmung. Und wenn das denn jemand von uns war, dass irgendjemand das ganz bewusst gemacht hat, ich glaube, da wird man nie fertig. Und dann kommen die folgenden Tage, wo man dann also andauernd gefragt wird, und hätten Sie das nicht vorher wissen müssen, hätten Sie das nicht ahnen müssen. Gut, es gab keinerlei Hinweise, wenn man einstimmig eine Spitzenkandidatin kürt, wenn man einstimmig ein Wahlprogramm beschließt und auch den Koalitionsvertrag, und überhaupt keine Anzeichen dafür gab. Da hat man ganz schön mit zu tun, und tja, ich hätte mir es lieber gewünscht, wenn ich nicht plötzlich in die Medien reingedrängt wurde und auch mich äußern musste zu Verdächtigungen, die meine Kolleginnen und Kollegen betreffen. Wenn ich an Ralf Stegner denke, der mit als erster verdächtigt wurde, schon vorher, bevor wir überhaupt zur Wahl kamen, wurde dann auch schon vier Kolleginnen und Kollegen von mir verdächtigt durch eine Zeitung. Also das ist etwas, was man nicht vergessen wird. Man versucht es vielleicht auch irgendwo abzupacken, um nicht andauernd daran erinnert zu werden. Und ich rede eigentlich auch nicht so gerne drüber, weil natürlich immer dann irgendwann die Frage kommt, und was vermuten Sie, wer es war? Und dann sage ich immer, mit Vermutungen komme ich nicht weiter. Wenn der oder diejenige es mir irgendwann sagen wird, dann ist es mir inzwischen auch egal. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen und ich möchte es auch nicht, auch gar nicht mehr wissen.
Ich finde diesen Zeitpunkt deswegen gut, weil wir haben als Normalverbraucher ein bestimmtes Klischee von Politikern. Das Klischee wird geprägt durch die in den Medien präsent sind. Es gibt ja viele, viele Kollegen im Lande, Politikerkollegen im Lande, die versuchen mit allen Mitteln populär zu werden, insbesondere Hinterbänkler, die versuchen immer nach den Sommerferien nach vorne zu krabbeln durch die Reihen. Deswegen fragt man sich, und die Frage muss berechtigt sein, ob das dann tatsächlich eher ein Schlag ist, so eine Situation, ich gehe nochmal auf den 17.3., oder nicht doch einfach, es ist ja beides, man ist wichtig auf der einen Seite, was ja, eitel sind wir ja alle, ihr Politiker garantiert, wie wir Musiker auch, sonst würde man ja sich nicht freiwillig ins Rampenlicht stellen. Einmal die Eitelkeit gegen dieses schreckliche Moment der Nicht-Solidarität. Was überwiegt dann im Nachhinein, viel, viel später?
Also bei mir ist ja immer so ein zwiespältiges Verhältnis. Also auf der einen Seite weiß ich, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens bin und natürlich auch ein gewisses Interesse bei den Medien finde. Auf der anderen Seite bin ich jemand, der auch immer lieber, sagen wir mal, nicht im Verborgenen, aber in Ruhe etwas arbeitet und nicht andauernd im Blickpunkt der Medien steht. Deshalb habe ich manchmal auch nicht ganz ein einfaches Verhältnis zu den Journalisten, ob nun Print oder anderen Medien. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, also es ist nicht etwas Strafbares dort gemacht worden, sondern es hat irgendein Abgeordneter, männlich oder weiblich, von Grün, ob von Rot oder sonst irgendwo, weiß ich ja nicht, bin ich nicht dabei gewesen, in einer geheimen Abstimmung anders gestimmt, als wir es erwartet haben, als wir davon ausgehen mussten. Und insofern kann man natürlich das in irgendeiner Form bewerten, nur ich glaube, da gibt es einen Gott, der letztendlich dieses auch irgendwo bewerten wird. Und das steht mir nicht zu, dort ein Urteil zu fällen. Und deshalb möchte ich das auch gar nicht wissen. Ja, unterm Strich waren es die härtesten Tage für mich, die ich in meiner Zeit als Politiker erlebt habe. Und tja, jedes Mal, wenn man darüber redet, dann gibt es wieder so Momente, wo man dann wieder so einzelne, ja, da werden Bilder wieder wachgerufen. Also ich werde nie das Bild los. Ich hatte Blumensträuße. Ein Blumenstrauß für den Landtagspräsidenten, einen für die erste Vizepräsidentin, einen für die zweite Vizepräsidentin und einen vierten Blumenstrauß in Weiß für Heidi Simonis, weil sie weiße Blumen so liebte. Der lag unter meinem Tisch, zu meinen Füßen, daneben saß Heidi Simonis. Und als dann der letzte Wahlgang auch daneben gegangen war und ich da wie versteinert saß, sah ich oben am Präsidium meine Kollegin Regina Pörsch sitzen. Die war neu in den Landtag reingekommen, kommt aus Eutin, hatte die Aufgabe der Schriftführerin, und ihrem Gesicht konnte ich mir sofort entnehmen, ja, wieder schief gegangen. Und ich denke, was machst du mit diesem Blumenstrauß? Du kannst doch nicht mit dem Blumenstrauß an den Journalisten jetzt vorbei, den vielen Kamerateams. Dann geht es ja erst recht los. War ja so ein tolles Symbol noch, so ein Foto, ne? Hi, mit dem Blumenstrauß, der eigentlich jemand anders gehörte. Und dann habe ich gesagt, kommst bitte mal, habe ich ihr den Blumenstrauß in die Hand gegeben und habe gesagt, weißt du was, du hast heute so viel aushalten müssen als Neuling, ich gebe dir den Blumenstrauß. Tja, das ist so ein Bild, was wir nicht loswerden. Oder auch andere Bilder so intern in der Fraktion, dass jemand wie versteinert da sitzt und man denkt, was ist denn mit den ganzen, mit den Menschen eigentlich? Und ja, dann gehe ich zu ihm hin und sage, sollen wir mal miteinander reden? Und dann schildert er mir, dass er ja gerade vor kurzem seinen Rückkehranspruch in seinem Beruf aufgegeben hat, dass er einen Auflösungsvertrag unterschrieben hat. Und in dem Moment merkt man natürlich, was bei dem alles los ist. Der hat in dem Moment gesagt, was für eine Existenzgrundlage habe ich denn, wenn alles schief geht jetzt? Ne? Ja, und das sind so Dinge, die kommen dann immer wieder hoch. Tja.
Wie kommt es, dass ihr den normalen Menschen das nicht vermitteln könnt? Also, dass ihr nicht vermitteln könnt, um konkret zu sein, was euer Beruf wirklich ausmacht. Dass ihr in diesen Höhen und Tiefen arbeitet, diese Geschichte mit den Diäten, die jedes, alle zwei Jahre wieder neu aufgerollt wird, eine unendliche Diskussion. Wie kommt es, dass ihr nicht vermitteln könnt, was ihr eigentlich tut?
Also es gibt in Schleswig-Holstein, glaube ich, mehr als 2,8 Millionen Menschen. Ich weiß nicht, wie viele sich dafür Politik interessieren. Und das Bild, das Lothar Heil wird geprägt durch Zeitungen, manchmal auch durch Fernsehen, durch Rundfunk. Und das haftet, das geht mir ja genauso, was Bundespolitiker betrifft. Da wird mein Bild auch von Berichterstattung geprägt. Das ist manchmal erstaunlich, wenn man die Menschen persönlich selbst kennenlernt, dass da vieles überhaupt nicht stimmt. Das gilt genauso für Künstler und für jeden, der in der Öffentlichkeit steht. Und insofern, ja, das Einzige, was man machen kann, ist, wie ich das Fan schon sagte, die eigene Partei ist wichtig, dass man Parteiversammlungen besucht, aber noch wichtiger ist, dass man rausgeht und Menschen trifft, die nie zu einer Parteiversammlung, nie zu einer politischen Veranstaltung kommen, damit die zumindest mal ein anderes Bild auch von einem Politiker bekommen, dass man vielleicht erkennt, Mensch, der ist ganz normal, der hat nicht abgehoben, der kann sogar zuhören und vielleicht kann einem sogar helfen, wenn man ein Problem hat. Und deshalb halte ich auch mal sehr viel, das nennt sich dann Bürgernähe, immer so ein schönes Schlagwort, was muss auch wirklich vorgemacht werden und gelebt werden. Und ich weiß selbst auch, dass einfach aufgrund meiner Tätigkeit das manchmal auch zu kurz kommt. Aber das ist natürlich, wo man dann gegensteuern kann. Und auf der anderen Seite, da mache ich den Medien und auch den dort arbeitenden Menschen gar keinen Vorwurf, eine Negativschlagzeile der Rafkes in den Parlamenten, die viel Geld bekommen und wenig arbeiten, ist besser zu vermarkten, als dass man den Tagesablauf eines Fraktionsvorsitzenden innerhalb einer Woche mal darstellt. Dann sagt man, und? Das hat er doch selbst gewollt, ist auch selbst schuld, andere müssen auch arbeiten.
Sind solche Dinge wie Fraktionszwang, wie Parteiensysteme, ist das noch zu halten in dieser heutigen Zeit?
Also wir haben zumindest bei großen Koalitionen immer eine Entwicklung gehabt, wo man bestimmte Fragen offen diskutieren muss. Wir am Landtag haben 59 von 69 Sitzen in der großen Koalition. Im Koalitionsvertrag steht drin, wir stimmen nicht mit wechselnden Mehrheiten ab. Was heißt, wenn eine gemeinsame Entscheidung getroffen wird, wird erwartet, dass alle Abgeordneten, alle 59, 30 CDU, 29 SPD dem zustimmen. Außer bei Gewissensentscheidungen. Nun habe ich als anerkannter Kriegsdienstverweiger gelernt und auch damals im Prüfungsverfahren immer wieder betont, das Gewissen ist nicht prüfbar und nicht messbar. Das heißt, wenn ein Kollege oder eine Kollegin zu mir sagt, das ist für mich eine Gewissensentscheidung, kann ich das zwar anzweifeln, aber ich muss es akzeptieren. Und dann kommt etwas hinzu, wir sind in Deutschland sehr stark geprägt, auch vielleicht bedingt durch die Historie, Weimarer Republik, dass wenn in einer Fraktion unterschiedlich abgestimmt wird, wird sehr schnell eine Krise der Demokratie draus, eine Krise der Partei, die ist zerrissen. Wenn man nach Dänemark guckt, insgesamt nach Skandinavien, wo es eine Selbstverständlichkeit ist, dass bei Abstimmungen manchmal querfeldein abgestimmt wird, dann haben wir noch sehr viel zu lernen, aber so weit sind wir einfach noch nicht. In einer großen Koalition, auch jetzt, was wir in Berlin erleben, muss es immer die Möglichkeit geben, in wichtigen Fragen auch unterschiedliche Positionen deutlich zu machen. Wir haben es ja auch erlebt in der Zeit 66 bis 69. Das war die Phase, wo auch nicht nur deshalb, aber auch die Studentenbewegung plötzlich um sich griff, weil natürlich einfach in die Gefahr besteht, dass bestimmte Strukturen sich so verfestigen, dass andere Meinungen gar nicht mehr zum Gelten kommen. Und deshalb will ich nicht sagen, dass also beim nächsten Mal so drei Leute aus meiner Fraktion das anders stimmen sollen. Aber über solche Dinge muss man dann auch offen in der Fraktion reden. Und wenn jemand sagt, ich kann da aber nicht zustimmen, meinetwegen bei irgendwelchen Gesetzen der inneren Sicherheit, wenn es um Telekommunikationsüberwachung geht, um Schleierfahndung, dann muss ich dieses akzeptieren muss es dem Koalitionspartner mitteilen und er muss es dann vielleicht auch verstehen, auch wenn es ihm schwerfällt. Auch wenn es dann also ein Verstoß gegen den Koalitionsvertrag darstellt. Aber die Gewissensentscheidung eines Abgeordneten ist noch viel höherwertig.
Ich habe bei all diesen Fragen immer das Gefühl, dass es so eine Kommunikationssperre gibt zwischen den hohen Häusern und den Menschen unten. Dass viele Menschen überhaupt nicht verstehen, was ihr A tut, deshalb sagte ich vorhin schon mal, und B, dass sie eure Gefühlslagen nicht verstehen, weil ihr es auch gerne verhindern wollt. Es ist ja nicht so schick, dass man sich als politischer Tätiger mit Gefühlen umgarnt, sondern Gefühle gehören ja nicht gar nicht dahin, sondern eher das Regieren. Gleichzeitig laufen euch also in den Parteien die Mitglieder weg. Wie wollt ihr dem entgegenstehen?
Also wenn wir so weitermachen wie bisher, was auch unsere eigene Art der Arbeit betrifft in der Partei, dann geht es uns ähnlich wie den Gewerkschaften, wir sind einfach nicht attraktiv genug. So, dann gibt es immer das schöne Schlagwort, wir müssen andere Formen der politischen Arbeit kreieren, projektbezogen. Kenne ich auch aus der Schule, projektbezogener Unterricht, Projektunterricht, das sind alles so Schlagworte. Entscheidend ist einfach, und das kann man am besten im Bereich der Kommunalpolitik erleben. Wenn jemand vor Ort, wie zum Beispiel der Bürgermeister von Husby, mit dem ich gerade am Montag zusammengesessen habe, der jeden Tag ansprechbar ist, der auch am Wochenende da ist, der durch die Gemeinde geht, das ist dann vorgelebtes Kommunalpolitikerleben. Das heißt, einer, der sich engagiert für andere, das ist dann prägend einfach auch. Ich glaube, dann kriegt man auch wieder Menschen dazu zu sagen, okay, es lohnt sich auch für die Gemeinschaft zu engagieren. Man darf allerdings nicht erwarten, dass es gleich bedeutet, der wird Mitglied einer Partei oder ist bereit, also auch selbst für eine Gemeindevertretung zu engagieren, zu kandidieren. Wir müssen vielleicht auch akzeptieren, dass man sich nur kurzfristig engagiert, wenn es um den Bau eines Vereinsheims geht oder dass ein Sportplatz saniert wird oder dass man in der Schule etwas macht. Das würde schon für mich ganz wichtig sein, wenn Menschen dazu wieder mehr bereit sind, gemäß dieses schönen Spruchs von John F. Kennedy, frage nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern tu selbst etwas. Und auf dem Weg hin kann man eigentlich nur mit Vorbildfunktionen arbeiten.
Haben wir Post-68-mäßig verlernt, über das Wir-Gefühl nachzudenken?
Ich glaube, wir waren so besät teilweise von dem Marsch durch die Institutionen, von der Doppelstrategie, dass wir vergessen haben, dass wir auch noch Menschen mitnehmen müssen. Und die Gefahr besteht immer. Ich sage immer scherzhaft auch, wenn ich manchmal in Berlin bin, habe ich das Gefühl, das ist ein Satellit, der nicht irgendwo um die Erde kreist, sondern der im anderen Planetensystem schon zu Hause ist. Die Gefahr ist wirklich gegeben.
Wie erklärst du dir die Toskana-Mentalität ehemaliger und vieler regierender SPD, gerade SPD-Leute, die eigentlich, siehe Willy Brandt, doch eigentlich eher aus der Basis und mit der Basis sozusagen arbeiten sollten, könnten, wollten. Man stellt sich eher SPD-Abgeordnete eher als Kumpel vor aus dem Ruhrpott, als Normalverbraucher, als Kunstkenner und Rotweingummi. Wie kommt sowas?
Also wenn man mal so in die eigene Fraktion guckt, auch angefangen so 92, vielleicht auch noch etwas vorher, dann würde ich mal sagen, das waren ganz, ganz wenige, die vielleicht gerne in die Toskana gefahren sind. Aber das war natürlich ein prägendes Element, hat man gerne aufgegriffen von den Journalisten auch, weil es natürlich eine neue Art Typus des Politikers darstellte, dem Süden zugewandt. In bestimmte Dinge kamen zu, Rotwein und die italienische Lebensart und ja, das passte eigentlich nicht so zum Sozialdemokraten. Also wenn ich so in die eigene Fraktion gucke, ich glaube, da sind der normale Abgeordnete, zu dem ich mir auch noch erzähle, die meisten sind stinknormal. Der eine fährt Motorrad, der andere spielt Fußball, der andere hat einen Kleingarten. Und einer fährt dann vielleicht mal in Urlaub nach Island. Das heißt, alles das, was jeder normale Mensch auch macht, wenn er das entsprechende Geld hat. Oder manche bleiben auch 6 Wochen in Sommerferien zu Hause. Aber die mediterrane Küche mache ich auch.
Wir alle. Ist das föderale System noch haltbar in der Bundesrepublik Deutschland? Werdet ihr nicht zerrieben zwischen Bund und Europa? Haben die Länder überhaupt noch was zu sagen?
Also wenn man sich mal Frankreich anguckt, was ja nun kein föderatives System hat, und sieht, welche Bewegung es dort in einzelnen Landesteilen gibt, eine gewisse Autonomie von der Zentralregierung zu erlangen. Oder wenn ich Richtung Großbritannien gucke, Schottland, Wales, Nordirland, dann glaube ich, dass in einem vereinten Europa es darauf ankommt, dass die Menschen sich auch in ihrer Region wiederfinden. Und Region kann groß sein, kann klein sein. Und wenn wir dort nicht die Möglichkeit haben, einen Teil des Lebens auch selbst zu gestalten, dann geht man in einer großen anonymen Masse irgendwo unter und das fordert immer Gegenbewegung. Und insofern hat das föderative System in Deutschland sicherlich noch Zukunftschancen. Nur das, was bisher dran rumgedoktert worden ist, ist aus meiner Sicht nicht zukunftsfähig. Also die erste große Reform hat zumindest aus meiner Sicht Dinge gebracht, wo ich sage, na gut, ist mit großer Mehrheit beschlossen worden. Gucken wir nach etlichen Jahren, ob das sich bewährt hat. Das ist einmal der Bildungsbereich. Das ist natürlich die zentrale Geschichte, die Kulturhoheit der Länder. Trotzdem muss es aus meiner Sicht gewisse Verbindlichkeiten geben. Was die Hochschulpolitik betrifft, so hängt davon aus meiner Sicht natürlich der Zustand der Universitäten. Die Forschungskapazität hängt natürlich auch die wirtschaftliche Kapazität unseres Landes ab. Dann gibt es so andere Kleinigkeiten, Heimrecht, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das jetzt von jedem Land in eigener Zuständigkeit geregelt würde, möglichst vielleicht noch im Dumpingwettbewerb. Und dann geht es demnächst ja los mit dem Thema Finanzausstattung. Und das ist das entscheidende Thema. Da liebe ich immer meine bayerischen Freunde, die bis in die 80er Jahre lang immer Geld bekommen haben aus dem großen Topf. Seitdem nicht mehr. Und jetzt wollen sie den anderen Ländern den Hahn zudrehen, unter anderem auch Schleswig-Holstein. Das ist dann also aus meiner Sicht etwas kurzsichtig gedacht. Also wir haben einen solidarischen Föderalismus und keinen Wettbewerbsföderalismus. Würden wir einen Wettbewerbsföderalismus bekommen, dann würden wir unterschiedliche Gefälle haben. Und dann würde es sicherlich auch sehr schwer, dann würden wir auch gesellschaftliche Spannungen bekommen. Aber was dieses Thema betrifft, weiß ich, dass dort keine Lager gibt, hier SPD, dort CDU, sondern man kann sagen Nord gegen Süd.
Versteht der deutsche Abgeordnete, ob Land oder Bund, noch seine eigene Kompetenz? Vorausschickend, ich habe mir das Vergnügen bereitet, irgendwann mal das Europagesetz durchzulesen. Und da wurde mir schwarz vor Augen, weil ich wirklich nicht mehr verstanden habe, wer was eigentlich für was zuständig ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass diverse Kollegen das auch nicht wissen. Ich sage jetzt mal so, ob Kollegen, obwohl ich damit gar nichts zu tun habe, also Politiker, nicht wissen, wo eigentlich wer kompetent ist, geschweige denn das wählende Publikum.
Also der Einfluss und die Kompetenz Europas hat in den letzten Jahren gewaltig zugenommen. Das haben wir das letzte Mal richtig deutlich festgestellt, als wir mal unsere Verordnungen entrümpeln wollten. Haben so ungefähr 1500 Verordnungen im Lande Schleswig-Holstein und kamen dann so, ich vereinfache das Ganze mal darauf, dass also von diesen 1500 Verordnungen so circa 1100 europäische Verordnungen sind, wir überhaupt nichts ändern können. Aber wir müssen den Kopf hinhalten, weil wir natürlich am dichtesten dran sind. Dann kommen noch die Verordnungen von Bundesebene. Und dann blieben nachher so ungefähr 150 bis 200 nach. Das waren die Geschichten, die wir selbst zu gestalten hatten. Also insofern kommt sehr viel von Europa und das wird leider immer zu dem Zeitpunkt wahrgenommen, wird schon in Kraft gesetzt werden. Insofern ist es jetzt wichtig, dass also über den Bundesrat und über auch unser Hanse-Office in Brüssel wir rechtzeitig aufpassen, da muss man sich wirklich mit beschäftigen als Landtagspolitiker, was läuft in Brüssel jetzt wieder, was kommt da an neuen Geschichten wieder, damit wir nicht eines Tages wieder überrascht werden von einer neuen Verordnung, wo wir nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, dass man rechtzeitig gegensteuern kann. Das heißt, wir machen in Brüssel nichts anderes wie jeder Unternehmensverband Lobbyarbeit.
Wie vermittle ich das dem Wähler?
Das ist eine so komplizierte Geschichte, weil man nicht mit Schwarz und Weiß arbeiten kann oder mit Hell und Dunkel, sondern man muss Zusammenhänge, komplexe Zusammenhänge erklären und dafür braucht man immer länger Zeit. Das kann ich versuchen in Gesprächen, aber ich kann es nicht in Wahlveranstaltungen. Ich kann es versuchen, und das ist eine Aufgabe der Bildung, dass man das in der Schule vermittelt. Dazu brauche ich dann aber auch entsprechend Lehrer, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist die Grundlage. Und ich brauche einen interessierten Menschen, der sagt, nicht Europa lehne ich grundsätzlich ab, sondern der auch über die Medien vermittelt bekommt, was alles Europa bedeutet, im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne. Und dann muss er sich das Bild machen davon. Und es reicht nicht, dass wir im Jahre 2009 damit anfangen, weil die nächste Europawahl wieder vor der Tür steht und wir hoffen, dass die Wahlbeteiligung nicht unter 30% sagt. Ja, und wenn man sich die Veranstaltung der Europa-Union anguckt, dann weiß ich auch, dass noch viel getan werden muss, um die Menschen zu erreichen, denen man vielleicht etwas mal verdeutlichen muss.
Ja, nicht nur um Europa zu bejahen oder zu verneinen, sondern um auch zu verstehen, wer eigentlich für was zuständig ist. Halte ich für die wichtigste Frage. Wie stoppen wir einen überbordenden Beamteapparat? Speziell in der Politik.
Indem man also dafür sorgt, dass auch für andere Berufe es attraktiv ist, ins Parlament zu gehen. Wir haben ja in Schleswig-Holstein aufgrund des Abgeordnetensetzes die Möglichkeit, dass jemand, der aus dem Parlament ausscheidet, kann er ohne weiteres wieder zurückgehen in seine alte Position im öffentlichen Dienst. Das gilt aber auch, wenn er aus dem Bereich der freien Wirtschaft kommt. Das steht zumindest so auf dem Papier. Wenn ich aus dem Bereich der freien Wirtschaft bekomme, kann aber passieren, dass mein Unternehmen es gar nicht mehr gibt. Insolvenz gegangen oder sonst was. Dann habe ich natürlich ein Problem. Beziehungsweise das Unternehmen ist woanders hingegangen. Oder ich bin 12 Jahre draußen und dann sagt mir mein Chef dort im Unternehmen, ist ja nett, dass du wieder zurückkommst. Wir wissen auch, dass du noch also 3 Jahre weiter beschäftigt werden musst, aber gehen wir schon davon aus, wir kündigen dich rechtzeitig. Und das spricht sich schnell rum. Ich habe jetzt gerade bei der letzten Landtagswahl 3 Kolleginnen und Kollegen gehabt. Eine aus persönlichen Gründen, 2 durch das Wahlergebnis, die ausschieden. Die sind bis heute nicht wieder in eine Arbeitsstelle, in Arbeit und Brot eingegliedert worden. Da kriegt man also zu hören, wie lange, was haben Sie gemacht in den letzten 5 Jahren? Ach, Sie waren im Parlament. Das ist also ein Negativkriterium bei einer Bewerbung. Das kommt noch hinzu. Wie alt sind Sie? Mitte 50, Mitte 40. Das heißt, das spricht sich rum und führt nicht dazu, dass man sagt, wenn ich irgendwo aus der freien Wirtschaft komme, ich will mal gerne ins Parlament. Und dann kommt auch ein Thema, ich weiß zwar, dass ich damit keine Zustimmung ernten will, jemand, der im Bereich der Wirtschaft, ob bei einer Bank oder einem Unternehmen, eine Position besetzt, die ich mal sage, zum mittleren Management zugehörig. Wenn der guckt, was er dort netto hat und was er netto hat, wenn er Abgeordneter ist, ich habe da so meine Erfahrung gemacht, dann sagt er auch, ich glaube, das kann ich also zu Hause nicht so richtig erklären. Ich würde es vielleicht ganz gerne mal machen, aber was ist nach 5 Jahren? Das sind also hier Dinge, wenn ich mir die skandinavischen oder die angelsächsischen Länder angucke und ich bin dort im Parlament und scheide aus, dann habe ich anschließend aufgrund meiner Tätigkeit so einen Zuspruch, dass man sagt, Mensch, den können wir gut gebrauchen, der hat auch mal was anderes erfahren, der hat auch Beziehungen, die wir vielleicht nutzen können. Deshalb sehe ich immer, ja, oder ich lese immer mit großer Freude, wenn in Dänemark ein Politiker ausscheidet, wo der anschließend landet. Das würde ich mir auch mal für Deutschland wünschen. In Deutschland landen nur die Spitzenpolitiker irgendwo. Und das ist natürlich das, was auch immer das Bild dann bestimmt, dass dann plötzlich ein Bundeskanzler nebenbei noch irgendwo Gas verkaufen will, aber dass der Abgeordnete XY des schleswig-holsteinischen Landtages, der früher irgendwo bei einem Betrieb in Brunsbüttel beschäftigt war, im Jahr 2005 ausgeschieden, 2007 immer noch keinen Arbeitsplatz hat. Darüber wird nicht berichtet.
Die Frage zielt ein bisschen in eine andere Richtung. War natürlich typisch, dass der Lehrer genau so darauf antwortet. Die Frage war eigentlich gerichtet an die Ministerialen, die die kleinen Gesetze basteln. Die Paragraphen 763 B, C, D. Die also, über die ihr zwar bestimmt, über Ja oder Nein, aber die ihr gar nicht macht.
Also Gesetzentwürfe werden von der Ministerialbürokratie vorbereitet und dann kommt es darauf an, wie gut ist unser eigener Apparat. Ich sagte vorhin, wir haben eigene Referenten, die eine wissenschaftliche Ausbildung haben, die müssen das kritisch durchprüfen und dann muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal deutlich machen, dass man mit einem Gesetz nicht einverstanden ist und das Ding nicht verabschiedet oder dass man auch mit dem Ergebnis, was vorgelegt wird, sagt, nee, machen wir nicht. Wir haben im Augenblick ein wunderbares Beispiel dafür, das ist der Medienstaatsvertrag zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein, der aus meiner Sicht sowas von schlecht verhandelt ist, dass wir gesagt haben als SPD, dem werden wir nicht zustimmen. Und das trifft natürlich die wenigen Mitarbeiter in der Staatskanzlei, die diesen Vertrag ausgehandelt haben, auch den Chef der Staatskanzlei, das hilft nichts. Da muss man das Parlament auch mal sagen, nee, nicht mit uns. Oder dass man einfach sagt, das Ding geht zurück, das muss überarbeitet werden. Das haben wir beim Landesverwaltungsgesetz gemacht, da geht es um den Polizeibereich. Telekommunikationsüberwachung, Schleierfahndung, Videoüberwachung, was ist da, Rasterfahndung. Dass wir gesagt haben, nein, der erste Entwurf entspricht nicht, Bundesverfassungsgerichtsurteil ist nicht mit geltendem Recht vereinbar, der muss mal überarbeitet werden. Hat sicherlich auch nicht dem Innenminister Ralf Stegner gepasst, aber da muss er mit leben als Minister.
Geht das nicht sogar weiter? Kann man nicht sogar die Frage gestatten, wie könnte man ein Seminar einrichten für Ministeriale, dass ich mit weniger Paragraphen eventuell mehr erreiche, dass ich sozusagen zurückpfeife, dass ich nicht das deutsche Leistungsdenken im Apparat demonstrieren muss mit mehr Paragraphen, sondern eventuell mit weniger zurückfahren?
Wäre wunderbar, dann müssen auch die Gerichte mitspielen. Man kann ganz schlanke Gesetze machen mit einem großen Spielraum, im positiven Sinne jetzt für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst. Aber dann gibt es ja auch immer wieder die Klagen dagegen, auch ob das der schulgesetzliche Bereich ist oder andere. Und dann gibt es Gerichtsurteile, die dann wieder zur zu führen, dass Verordnungen erlassen werden müssen. Das Schlimme sind aus meiner Sicht auch nicht die Gesetze, sondern das Schlimme sind die Verordnungen, die anschließend erlassen werden, wo der Einfluss des Parlaments dann ziemlich geringer ist, weil das Regierungshandeln ist. Wir können das so an uns ziehen. Also ich habe es oft genug in der Vergangenheit erlebt, gerade im schulischen Bereich, wo eine gut gemeinte Geschichte am Ende ins Gegenteil verkehrt wurde durch die Bürokratie, sodass man mit dem Kopf schüttelte. Aber das ist seit 1988 oder spätestens seit 92, seitdem ich dabei bin, natürlich ganz anders geworden.
Ach so. Schnitt. Na. Könnte man sich vorstellen, Lothar Heil als Minister in irgendeiner Funktion, als Ministerpräsident, als Ministerpräsidentskandidat, als Wahlkämpfer für höhere Orden?
Nein. Wenn ich Minister hätte werden wollen, dazu habe ich mehrfach die Gelegenheit gehabt. Ich habe das abgelehnt. Man sagt ja den Nordfriesen nach, dass sie den Kopf nur vor Gott beugen und nicht so gerne vor einem Ministerpräsidenten oder vor einer Ministerpräsidentin, weil sie die Richtlinienkompetenz hat. Ich bin gerne Fraktionsvorsitzender. Dort bin ich primus inter pares, erster und dergleichen. Muss in der Lage sein, mit allen zusammenzuarbeiten, ob sie mir sympathisch sind oder nicht. Sind natürlich fast alle sympathisch. Das bringt Laune, das bringt Spaß. Deshalb hat es mich nie gereizt, irgendwo ein Ministeramt zu erreichen. Und was jetzt Ministerpräsidentenkandidat betrifft, das war eine leidvolle Erfahrung. Wir haben 2000 die Wahl gewonnen und um 21 Uhr so und so viel wurde ich auf N3 gefragt, Herr Hai, Sie sind der nächste Ministerpräsident, habe ich geantwortet, ich habe noch alle Tassen im Schrank. Vor ein paar Wochen und Monaten kannte ich mich noch kein Mensch. Auch dieses habe ich nie angestrebt, ich musste es nur 2 Jahre aushalten, dass man mich andauernd für den Nachfolger von Heidi Simonis hielt. Das hat sicherlich das Verhältnis zwischen mir und Heidi Simonis auch nicht gerade befördert. Aber dann habe ich irgendwann die Schnauze voll gehabt, erklärt, so Schluss, das mache ich nicht. Habe es also wirklich offen auch erklärt, auch dem vorher schon, aber so deutlich, dass auch die Journalisten das verstanden. Dann musste ich anschließend damit leben, dass natürlich ein Politiker, der von sich aus darauf verzichtet, ein noch höheres Amt anzustreben, der nicht karrierebewusst ist, entweder ist mit dem was nicht ganz in Ordnung oder ist er vielleicht ein schwacher Typ. Aber auch das habe ich überlebt.
Wir kommen langsam leider zum Schluss unserer kleinen Sendung hier. Stichwort Kulturhoheit der Länder. Hättest du eine sowas wie eine Kulturvision? Kulturvision für Schleswig-Holstein? Science Fiction?
Ja.
2040?
Also ein Leben ohne Kultur, auch wenn das eine banale Geschichte ist, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Kultur im weitesten Sinne. Ich weiß, dass ich in den 80er Jahren in Flensburg mit einer der Verantwortlichen war, dass die damals sogenannte alternative Kultur endlich in den Förderkatalog mit aufgenommen wurde. Ob das in der Galerie war oder in anderen Veranstaltungsbereichen, dass überhaupt Zuschüsse gezahlt werden, die es möglich machten, dass bestimmte Künstler nach Flensburg kamen. Also was man noch stärker betonen müsste, ist einfach in Schleswig-Holstein, wir haben eine Kulturszene, die viel zu wenig bekannt ist. Ob das nun im Bereich der Dichtung ist, wenn ich an Jochen Misfeld denke, wer hat ihn vorher gekannt, bevor der also groß mit seinem letzten Buch rausgekommen ist, Sarah Kirsch und andere. Wir haben hervorragende Musiker, das sage ich jetzt nicht nur, um Richard Wester Honig um Bart zu schmieren. Wir haben hervorragende freie Theater, Theaterwerkstatt Pilkentafel, viel zu wenig bekannt. Das muss natürlich noch stärker nach vorne getragen werden. Wir haben Museen, wenn ich also nicht nur Schloss Gottorf, es gibt so viele kleine, tolle Museen. Ja, und dann gibt es immer wieder Kulturinitiativen, die aus dem Boden etwas rausstammen. Folk Baltica in Flensburg. So, und wenn man das also, heißt immer so schön, bündeln, vernetzen miteinander. Also meine Vision ist, dass das, was im Augenblick ist, noch stärker wird. Nicht in erster Linie auf öffentliche Zuschüsse angewiesen ist, sondern dass es wieder ein Mäzenatentum gibt. Dass Unternehmen erkennen, Leute, die auch über Geld verfügen, dass es toll sein kann, Geld in Kulturprojekte zu stecken. Dass es das eigene Leben auch vielleicht befruchtet und auch einen ganz anderen Sinn gibt. Wenn das noch stärker möglich wäre, bei den großen Erben, die wir in nächster Zeit vererben, ich glaube, dann wären wir auf dem richtigen Weg.
Wir schreiben das Jahr 2057, Politik in Schleswig-Holstein.
Dann gibt es mich nicht mehr. Dann bin ich wahrscheinlich, bereite ich mich auf die Wiedergeburt vor. Ob es die Parteien in diesem Maße noch gibt wie heute, weiß ich nicht. Die SPD ist zwar schon über 140 Jahre alt, aber ob der SPD ein ewiges Leben beschieden ist, das müssen dann andere Generationen entscheiden. Mein Sohn, der Mitglied der SPD ist, der möge das dann richten. Mal gucken, was er da draußen macht.
Kulturvision, nee, nicht Kultur, Politikvision für die ganze Welt. Wir schreiben das Jahr 2057. Gibt es noch die Länderparlamente, gibt es die Nationalparlamente, gibt es das Europaparlament noch oder haben wir dann irgendwas, so wie es so eine Weltregierung, eine Oligarchie von den großen Industriemonopolen?
Ich glaube, es wird viel davon abhängen, wie wir mit dem Klimawandel umgehen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann schätze ich eher, dass die Krisen zunehmen werden, dass wir Migrationsbewegungen bekommen werden im Vergleich zu heute, da werden uns die Augen noch offen stehen. Wenn ganze Küstenstriche aufgrund des gestiegenen Meeresspiegels versinken, wenn der Lebensraum vieler Menschen kaputt geht, auch durch Trockenheit. Es ist ja eigentlich schon weit nach 12. Und wenn die Politik immer meint, man muss also sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen und selbst das Kyoto-Protokoll wird nicht umgesetzt, weil man also zu lange wartet. Ich glaube, dann werden wir keine Weltregierung haben, sondern wir werden eher dann in eine Situation reinschlittern, wo es vielleicht viele, viele Krisen gibt, kriegerische Auseinandersetzungen. Ich will ja nicht von Völkerwanderung sprechen, aber deshalb sage ich immer, jeder kann selbst anfangen und wir müssen dann Schleswig-Holstein auch anfangen. Was ist für mich das größte Problem, was da ist und was nicht mehr zur Seite geschoben werden kann. Und ich möchte nicht, dass eines Tages meine Enkelkinder, ich hoffe, dass ich mal irgendwann welche kriege, dass die mich fragen, was hast du denn gemacht, dass du in der Politik verantwortlich warst? Dann möchte ich zumindest sagen, ich habe einiges gemacht und wir haben auch einiges erreicht.
Salonfähig, zu Gast war Lothar Heil bei mir hier zu Hause und Lothar, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Kraft in deinem Beruf. Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Die nächste Folge von Salonfähig können Sie hören am 30. März, wie immer hier auf Radio Flensburg. Zwischen 16 und 17.30 Uhr zu Gast im März wird sein Jochen Missfeld, frisch gebackener Kulturpreisträger des Landes Schleswig-Holstein. Und bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und tschüss.